Fortsetzung mit unserer Predigtreihe Daniel 2, die Verse 29 bis 49 sind heute dran und ich hoffe, Sie haben alle einen solchen Gottesdienstzettel vorliegen, dass Sie den Text mitverfolgen können. Viele Menschen um uns herum werden mit dem Leben nicht mehr fertig. Warum ist das so? Es liegt daran, dass sehr viele Angst haben vor der Zukunft. Sie haben Angst, sie ertragen die Ungewissheit einfach nicht mehr. Die Furcht vor dem Unbekannten, vor dem Unüberschaubaren, vor dem Unberechenbaren treibt sie um und lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Und in dieser Situation haben wir als Christen einen Schatz, den wir gar nicht genug würdigen oft. Kein anderes Buch der Welt gibt uns so zuverlässig Auskunft über die Zukunft wie unsere Bibel. Die Bibel ist kein Orakel, das man jetzt für jede einzelne Situation befragen könnte und dann legt man den Finger blind auf eine Bibelstelle und meint, die Antwort gefunden zu haben. Das ist die Bibel nicht. Aber die Bibel ist ein prophetisches Buch. Die Bibel sagt an, was der lebendige Gott mit dieser Welt vorhat. Die Bibel enthüllt auch, auf welcher Linie unser persönliches Leben laufen und auf welches Ziel unser persönliches Leben zulaufen soll. Und die Bibel entfaltet so die großen Linien der Weltgeschichte bis in die internationale Politik hinein. Heute kommen wir im Rahmen unserer Predigtreihe zu einem Bibeltext, der gehört zu den aufregendsten Prophezeiungen, die jemals in der Geschichte vorgekommen sind. Entstanden ist dieser Text wahrscheinlich um 603 vor Christus, wir haben das letzten Sonntag gesehen. Und das Besondere an diesem Text ist, dass einige dieser Vorhersagen sich bereits erfüllt haben. Aber andere noch ausstehen und auch für uns noch in der Zukunft liegen. Das heißt, dieser Bibeltext, den Sie da in Händen halten, der enthält wirklich tragfähige Informationen, um die uns jeder Spiegelreporter und jeder Fokusredakteur und jeder FAZ-Leitartikler beneiden würde, von der Bild-Zeitung ganz zu schweigen. Das heißt, eigentlich stehen denen diese Informationen auch zur Verfügung, sofern sie die Bibel zur Hand haben und sofern sie dieses Buch ernst nehmen. Denn das ist eine der herausragenden Eigenschaften des lebendigen Gottes, von der gerade die Propheten im Alten Testament immer wieder in den höchsten Tönen geredet haben. Er kann und er will Ereignisse und Entwicklungen voraussagen, die kein Mensch sich ausdenken könnte. Beispielsweise der Prophet Jesaja hat das immer wieder betont. Jesaja 41, Vers 23, da sagt Gott, verkündigt uns doch, was hernachkommen wird, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Das ist als Herausforderung an die Götzen gedacht. Kommt doch, zeigt doch, was ihr könnt. Und in Jesaja 41, Vers 26 sagt Gott dann, wer hat es denn von Anfang an verkündet, dass wir es vernahmen? Wer hat es denn vorher geweissagt? Und in Jesaja 42, ich, Vers 8, ich, der Herr, das ist mein Name. Siehe, was ich früher verkündigt habe, das ist gekommen. So verkündige ich euch auch Neues. Ehe es denn aufgeht, lasse ich es euch hören. Das ist eine deutliche Ansage. Das werden wir oft bei den Propheten im Alten Testament finden. Diesen Unterschied zwischen dem lebendigen Gott auf der einen Seite und den toten Götzen auf der anderen Seite. Und der besteht darin, dass der lebendige Gott mit Sicherheit vorhersagen kann, was in der Zukunft geschehen wird. Er enthüllt, und er enthüllt nicht irgendwelche Ereignisse, sondern solche, die für seine Kinder wichtig sind, die für sein Volk wichtig sind. Und darum, wenn es in der Bibel Prophetien gibt, dann wäre es für uns auch wichtig, diese Prophetien zu kennen und zu verstehen. Das ist der sicherste Weg, auf dem wir von der Zukunftsangst frei werden können. Nun war es sicherlich ein Fehler der Kirche Jesu Christi, dass sie über diese Wahrheiten wenig gesprochen hat. Und dadurch wurde das Thema Prophetie zu einem Tummelplatz für Sekten und alle möglichen Wunderlinge. dass wenn man von Prophetie sprach, schon die Leute rote Ohren bekamen und dachten, na, das ist nicht seriös. Und das gibt es ja auch bis heute, dass alle möglichen Leute aufstehen und sagen, ich habe eine Prophetie von Gott bekommen, so spricht der Herr. Und dann erzählen sie irgendetwas. Nun, wir wissen, seitdem die Bibel abgeschlossen vorliegt, haben wir alle Informationen, die nötig sind. Der Apostel Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, wir sind vollkommen ausgerüstet. Wir haben alles, was wir brauchen. Und die Ämter, die es jetzt in der Gemeinde, in der neutestamentlichen Gemeinde gibt, sind nicht mehr die Ämter, die es am Anfang gab, die Ämter der Apostel und Propheten, sondern die Ämter sind jetzt Hirten und Lehrer und Evangelisten und Älteste und Diakone. Das sind jetzt die Ämter. Und in einem der frühesten Briefe schon, nämlich in 1. Korinther 13, Vers 8, hat der Apostel Paulus gesagt, das prophetische Reden wird aufhören und das Zungenreden wird aufhören. Und die Erkenntnis, und damit meint er hier die besonderen Offenbarungsworte, werden aufhören. Also, wenn wir uns heute seriös mit Prophetie befassen wollen, weil wir das, was Gott über die Zukunft sagt, auch annehmen wollen, dann geht es nicht um eine neue zusätzliche Information jenseits der Bibel, sondern es geht um die Prophetien, die Gott uns in der Bibel gegeben hat. Und während die einen schwärmerisch nach noch mehr Prophetien verlangen und über die Bibel hinausschauen wollen, glauben die anderen nicht mal daran, dass es überhaupt in der Bibel echte Verheißungen gibt. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Diskussion, die wir als Studenten führten, mit einem unserer Professoren, den wir öfter mal nach seiner Vorlesung angesprochen hatten, ein Alttestamentler an der Uni in Göttingen. Und dann lud er uns als kleine Gruppe zu einem Gespräch in seine Wohnung ein. Und ein Diskussionspunkt, ich erinnere mich noch ganz genau, war die Frage, ist das ganze Buch Jesaja von ein und demselben Propheten geschrieben worden, so wie es der Text nahelegt? Und ich weiß noch genau, wie der Professor uns entgegenhält, das kann gar nicht sein. Und ich versuchte ihn da auf bestimmte Kommentare aus dem englischsprachigen Raum hinzuweisen. Er sagte, ihr englischer Exeget, der kann schreiben, was er will, das kann gar nicht sein. Dafür reicht mir ein einziger Grund. Jesaja hat im 8. Jahrhundert vor Christus geschrieben, aber ab Kapitel 40 werden Ereignisse berichtet, die sich erst im 6. Jahrhundert zugetragen haben. Und deshalb kann der Jesaja aus dem 8. Jahrhundert das gar nicht geschrieben haben. Was hier zum Vorschein kam, war ein ganz simples, weltanschauliches Vorurteil. Sogar bei einem Professor. Und das Vorurteil lautete, Gott kann keine Vorhersagen offenbaren. Das hat er einfach so vorausgesetzt. Das hat er geglaubt, der Professor. Und damit stand er gegen alles, was die Propheten jemals gesagt hatten. Die gerade gesagt hatten, das ist ja der Ausweis der Gottheit Gottes, dass er Dinge real vorhersagen kann. Und jetzt wissen Sie auch zum Beispiel, warum es so etwas wie die ART, unsere Akademie, hier geben muss. Unser Predigttext heute Morgen ist auch so ein Ausweis, denn hier wird um 600 vor Christus angekündigt, was sich dann in den folgenden Jahrhunderten Schritt für Schritt erfüllen sollte. Es ist unvorstellbar. Heute in Kapitel 2 machen wir den Anfang. Und wenn wir dann in einigen Wochen zu Kapitel 7 kommen, dann werden die Vorhersagen noch detaillierter. Dann gibt es noch mehr Einzelheiten. Das ist hochbrisant. Gehen wir jetzt also schnell in unseren Text hinein. Sie erinnern sich, letzten Sonntag hatten wir gesehen, wie der babylonische König Nebukadnezar von einem seltsamen Traum aufgeschreckt worden war. Er war ja erst zu dem Zeitpunkt 2 bis 3 Jahre im Amt, so um 603 vor Christus etwa. Er hatte sein großes Reich noch nicht gefestigt und er machte sich so seine Sorgen, wie er die Zukunft bestehen würde und ob sein Reich stabil werden würde, wie er politisch und persönlich klarkommen würde. Und da schickte Gott, so hatten wir letzten Sonntag gesehen, ausgerechnet diesem heidnischen Machthaber einen dramatischen Traum. Nebukadnezar wusste nicht, woher der kam, aber nach einer unruhigen Nacht hatte er dann seine Berater zusammengerufen und in Babylonien gehörten zu diesen Beratern eben auch Traumdeuter, Astrologen, Naturwissenschaftler, alles gemischt. Und er sagt, sagt mir, was mein Traum bedeutet. Und sie haben geantwortet, bitte erzähl uns deinen Traum, dann können wir dir sagen, was er bedeutet. Aber Nebukadnezar wollte auf Nummer sicher gehen. Hat sich gesagt, woher soll ich wissen, dass ihr mir das Richtige sagt? Beweist mir erstmal eure übernatürliche Fähigkeit, indem ihr mir sagt, was ich geträumt habe. Und wenn ihr mir dann wirklich sagt, was ich geträumt habe, dann glaube ich auch dem, was ihr mir dann als Deutung vorlegen werdet, was das für mich heißt. Und die Traumdeuter Und Berater fühlen sich natürlich total überfordert. Sie sagen, es geht doch nicht, das kann doch kein Mensch, das können nur die Götter. Was verlangst du hier von uns? Und dann kommt es richtig zu einem Streit. Nebukadnezar aber fürchtet einen Komplott. Er denkt, die wollen mir das nicht sagen, weil es etwas Schlechtes ist. Und dann fürchten sie, sie werden selber dann einen Kopf kürzer gemacht, wenn sie mir das Schlechte sagen. Und er sagt, ihr sinngemäß, ihr wollt es mir nur nicht sagen. Und wenn ihr es mir nicht sagt, werde ich euch alle umbringen. Und das ordnet er an, den Kahlschlag in seinem Beraterkreis. Und Daniel und seine drei Freunde standen zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Examen ihrer diplomatischen und wissenschaftlichen Ausbildung oder hatten dieses Examen möglicherweise vor kurzem abgeschlossen. Sie wurden aber schon dieser Berufsgruppe zugerechnet. Und deshalb kamen sie gleich mit auf die Abschussliste, obwohl sie bei diesem ominösen Treffen selbst gar nicht dabei gewesen waren. Damit war aber auch ihr Leben in Gefahr. Und Daniel, wir sahen das, reagierte genau richtig. Er ließ sich schnellstens ein Gespräch beim König geben, wurde dann irgendwie vorgelassen und handelte eine Frist aus. Er sagt, gib mir eine Frist. Und der König wollte ja unbedingt wissen, was der Traum bedeutet. Und deswegen hat er gesagt, okay, wenn das helfen kann, dann machen wir es so. Und Daniel ist dann schnurstracks nach Hause gelaufen, hat seine drei Freunde zusammengetrommelt und die haben eine Gebetsgemeinschaft gemacht. Sie haben Gott angerufen, haben gesagt, Herr, wir kriegen es nicht raus, wir können es nicht wissen. Nur du kannst uns das zeigen, nur du kannst unser Leben retten. Und Gott hat ihre Bitte erhört, hat ihm Daniel offenbart, was der König geträumt hatte und was das bedeutete. Und dann haben sie Gott gedankt und ihn gelobt. Und Daniel stürmt wieder zurück in den Palast, weil ja die Zeit abläuft. Und dann tritt er vor den König von Nebukadnezar und sagt, Nebukadnezar, es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Und der hat dem Nebukadnezar kundgetan, was in zukünftigen Zeiten geschehen wird. Und da steigt unser Bericht heute ein. Das haben sie vor sich. Da sagt Daniel, du König, dachtest auf deinem Bett, was dir einst geschehen würde. Und der, der Geheimnis offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Und dann erledigt Daniel gewissermaßen Teil 1 der Hausaufgabe. Er sagt erstmal, was dieser Traum denn nun enthalten hat. Und das kommt jetzt. Du König, Vers 31, hattest einen Traum. Und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel oder seine Beine, kann man übersetzen, waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold. Und wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt ausfüllte. Ein dramatischer Traum. Und Daniel beginnt mit einem mutigen Bekenntnis. Er sagt, mein Gott ist der Einzige, der sowas offenbaren kann. Und er sagt ganz bescheiden in Vers 30, ich bin nur der Bote, ich habe keine geheimen esoterischen Kräfte, dass ich das nun besonders geschickt herausbekommen hätte, sondern Gott hat mir das offenbart. Und Gott kennt auch das Herz des Pharao. Das macht Daniel deutlich. Gott kennt auch dein Herz. Er weiß, welche Gedanken in deinem Herzen sind. Und das ist wichtig auch für uns zu wissen. Gott kennt auch unser Herz. Gott weiß genau, welche Gedanken sie bewegen. Gott weiß genau, welche Motive mich treiben. Er weiß es. Er durchschaut uns. Und nun sah Nebukadnezar in diesem Traum ein beeindruckendes, riesiges Standbild. Eine Statue, eine Plastik, so müssen wir uns das vorstellen. Archäologische Funde beweisen, dass Nebukadnezar eine besondere Vorliebe für solche Plastiken hatte. Die hat er also gerne gesammelt und das taucht nun auch in seinem Traum wieder auf. Und interessant, das Material, aus dem diese Figur besteht, nimmt vom Kopf bis zu den Zehen immer mehr an Wert ab. Haben Sie gemerkt, ne? Der Kopf ist aus reinem Gold, die Brust und Arme aus Silber, der Bauch und die Lenden aus Kupfer oder Bronze und die Beine aus Eisen und die Füße und die Zehen teilweise aus Eisen oder Ton. Also das nachfolgende Material ist immer weniger edel, je weiter es nach unten geht. Aber es ist umso härter, weil es sich gegen das Vorherige durchsetzt, wie wir gleich sehen werden, mit Ausnahme des Tones natürlich. So, und dann passiert Folgendes, ein Zwischenfall, Vers 34. Diese große Statue, sie wird plötzlich angegriffen durch einen Stein. 34, da sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Das heißt, auf unerklärliche Weise wird ein Stein in Bewegung gesetzt, er trifft das Standbild an den Füßen, zerstört diese Füße und im selben Moment kracht die ganze Statue in sich zusammen. Vers 35. Da, und das muss man eigentlich übersetzen, im Nu, plötzlich, wurden miteinander zermalmt. Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold. Also alles miteinander. Und sie werden gewissermaßen pulverisiert. All diese höchst unterschiedlichen Materialien werden zu Spreu, werden weggeweht. Der Wind zerstreut sie wie Staub in alle Himmelsrichtungen. Und es bleibt nichts übrig. Aus den schwersten und edelsten Metallen wird Spreu, Staub, Pulver. Und die Begriffe, die hier stehen, die signalisieren, es geht um Gottes Gericht. Wenn in der Bibel vom Wind und von der Tenne und von dem Staub, der auseinandergeschüttelt wird, die Rede ist, dann sind das Begriffe, die einen Gerichtsvorgang beschreiben. Gott richtet hier. Und nun ist es spannend, an die Stelle dieser eigenartigen, bizarren Figur, da tritt jetzt dieser Stein selbst. Er wächst zu einem lebendigen Berg und erfüllt die ganze Welt. Und der Leser beginnt zu ahnen, hier wird etwas geschildert, was am Ende die ganze Welt betreffen wird. Das ist eine universalgeschichtliche Perspektive, die sich hier vor uns auftut. Dieser Stein wird alles prägen und bestimmen. Das ist der Traum. So sagt Daniel das in Vers 36. Das ist der Traum. Mündliche Prüfung, erster Teil, erledigt. Das ist schon mal geschafft. Das ist der Traum. Und wir können uns vorstellen, wie Nebukadnezar den Atem anhält und voller Spannung lauscht. Er merkt sofort, dieser Junge, der weiß, wovon er redet. Genauso war es in meinem Traum. Er merkt sofort, da stellt sich nicht einer hin und denkt sich irgendeine nette Geschichte aus, sondern er sagt, was Sache ist. Und umso angespannter wartet Nebukadnezar jetzt auf die Deutung, auf die Interpretation dieses Traumes. Er weiß nämlich, so wie Daniel es darstellen wird, wird es kommen. Denn er hat ja auch den Traum richtig wiedergegeben. Und es ist auffällig, dass hier in diesem Text kein Wort des Königs berichtet wird. Er macht keine Zwischenbemerkung, er versagt sich jeden Kommentar. Er wartet einfach. Was hat das nun zu bedeuten? Und dann beginnt Daniel mit der eigentlichen Botschaft in Vers 37. Und das Erste, was er sagt, das goldene Haupt, Nebukadnezar, bist du selbst. Du König bist ein König aller Könige, denn der Gott des Himmels, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel und dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat, du bist das goldene Haupt. Das ist also die aktuelle politische Situation 600 vor Christus. Der goldene Kopf ist Nebukadnezar selbst. Er repräsentiert die Weltmacht Babylons. König aller Könige, das war der offizielle Titel der babylonischen Herrscher. Aber Daniel macht auch gleich deutlich, deine Macht verdankst du Gott. Auch der König ist nicht mächtig in sich selbst. Auch der König hat seine Position nicht in der Hand. Denn der Gott des Himmels hat dir das alles gegeben, sagt er. Der Gott, der mir die Wahrheit offenbart hat, für den ich hier stehe, der hat's dir gesagt. Auch du hast deine Macht nicht in dir selbst, König. Das ist mutig, das ist unendlich mutig von Daniel, dem Weltherrscher, das zu sagen. In dieser Situation. Aber Daniel weiß, ich bin dem lebendigen, heiligen Gott ganz anders verantwortlich als diesem Fürsten. Auch der Fürst muss sich vor Gott verantworten. Auch all die Menschen, die wir für groß halten, vor denen wir vielleicht Angst haben. Auch die müssen sich vor dem lebendigen Gott verantworten und vor niemandem sonst in letzter Instanz. Genauso wie wir. Aber immerhin, Gott hat diesem Nebukadnezar für eine gewisse Phase diese Macht gegeben. Er darf auf eine ausgedehnte, goldene Regierungszeit hoffen. Bedenken Sie, der Mann ist erst kurz in seinem Amt. Das wird für ihn eine Ermutigung gewesen sein. Er wird sich sehr darüber gefreut haben. Aber er weiß von Anfang an, selbst mein glanzvolles goldenes Reich wird abgelöst werden. Und das sagt Daniel dann in Vers 39. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deins. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist oder aus Bronze und über alle Länder herrschen wird. Also die silbernen Arme und die silberne Brust, die dokumentieren das medo-persische Weltreich, das das Babylonische abgelöst hat. Und genauso ist es ja gekommen. Etwa 60 Jahre später. 60 Jahre nachdem Daniel dies gesagt hat, 539 vor Christus, wird die babylonische Vorherrschaft abgelöst durch das medo-persische Weltreich. Und Daniel sagt, das nächste Weltreich ist geringer als deines, Silber ist weniger wert als Gold, ist klar. Das persische Reich wird nicht ganz den Glanz entfalten können, wie das bei Babylonien der Fall war. Es wird nicht diese perfekte Struktur und totale Organisation haben. Aber immerhin, es wird Macht haben. Es handelt sich ja genau gesagt um das Amt der Meder und Perser, diese beiden Arme. Deswegen reden wir ja auch von Medo-Persien oder wir sprechen vom Gesetz der Meder und Perser. Dieses Reich wird dann kommen. Silber ist immerhin noch ein Edelmetall. Aber das persische Reich war nicht mehr die einzige unbestrittene Großmacht im östlichen Mittelmeerraum. Zum Beispiel Griechenland. Griechenland konnten sie zu keinem Zeitpunkt erobern. Und die Geschichte zeigt, dass sich allmählich das wirtschaftliche und das politische Zentrum wegverlagerte von Persien und immer mehr hin in Richtung Westen, Richtung Griechenland. Und damit kommt das dritte Weltreich in den Blick, das hier auch in Vers 39 noch angesprochen ist. Das sind diese kupfernen Lenden und der Bauch. Und das ist Griechenland. Alexander der Große im 4. Jahrhundert vor Christus hat genau das erfüllt. Kupfer kam aus dem Westen, das ist so der Hinweis auf die geografische Lage des Reiches. Und interessant, das Reich von Alexander dem Großen hatte eine deutlich weitere Ausdehnung als das Perserreich. Deswegen steht hier, über die ganze Erde herrschen. Also über weite Teile die Macht entfalten. Das müssen wir uns mal vorstellen. Alexander gelang es nämlich wieder, Persien und Griechenland gewissermaßen in einem Großreich zusammenzufassen. Das ist hochinteressant. Sein Reich erstreckte sich von Europa über Ägypten. Israel gehörte dazu, zum Teil bis hin nach Indien. Das war das Reich Alexanders des Großen im 4. Jahrhundert. Allerdings, dieses Reich hatte eine wesentlich kürzere Dauer. Alexander der Große starb schon in jungen Jahren, mit etwa 33. Manche Forscher vermuten an Malaria. Es gibt da verschiedene Spekulationen, aber 323 vor Christus, noch als junger Mann, stirbt Alexander der Große und dann zerfällt sein Reich. Nach ihm brechen die sogenannten Diadochenkämpfe aus. Das heißt, die Generäle aus seinem Heer streiten jetzt um die Nachfolge. Seleukos zum Beispiel, Ptolemäus, alles bekannte Leute, aber sie schwächen sich gegenseitig, das Reich zersplittert und damit auch die Macht. Wir werden noch einiges darüber erfahren, wenn wir zu Daniel 7 kommen. Tja, und dann? Dann tritt ein viertes Weltreich auf die Bühne und dieses vierte Weltreich wird in diesen Versen besonders prägnant beschrieben. Das sind die eisernen Beine, die eisernen Schenkel und das ist Rom, Vers 40. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Eisen, das war das Symbol für Härte, für militärische Macht und Durchsetzungsvermögen. Und hart wie Eisen, das kann man auch übersetzen, stark, mächtig, einflussreich. Dieses vierte Weltreich, das wird noch durchsetzungsstärker sein, noch machtbewusster sein als das vorhergehende. Es wird seine Gegner brutal aus dem Weg räumen. Und die Reihenfolge und die Charakterisierung macht ganz deutlich, hier muss es sich um das römische Weltreich handeln. Das römische Weltreich zeichnet sich aus durch militärische Entschlossenheit. Alle Widerstände werden niedergeknickt. Jede Gegenwehr wird mit eiserner Faust zu Boden geschlagen. Aber auch dieses Reich teilt sich in zwei Schenkel, also Ostrom und Westrom, diese Aufteilung im 4. Jahrhundert vor Christus. Und dann ist interessant, auch die Fortsetzung dieses Reiches, nämlich in den Zehen, also in den Füßen dieser Statue, passt genau zur römischen Geschichte. Sehen Sie mal hier, Vers 33, da stand, seine Füße, ganz rätselhaft, waren teils von Eisen, teils von Ton. Eisen war hart, Ton war eigentlich brüchig, weich, auch ein dreckiges Material. Und in Vers 41 steht das dann nochmal, dass du aber die Füße teils von Eisen, teils von Ton gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben. Was heißt das für dieses römische Reich? Das römische Reich wird in sich geteilt sein. Es wird keine totale staatliche Einheit bilden, sondern später dann eine gespaltene Staatengemeinschaft. Ja, wir haben hier gewissermaßen den Übergang vom vierten Weltreich in das viereinhalbte, das an diesem vierten Weltreich dranhängt, das sozusagen ein Folgereich dieses römischen Reiches ist. Es wird eine gespaltene Staatengemeinschaft sein. Das Reich wird geteilt werden. Und die Macht dieses Reiches wird in verschiedenen geschichtlichen Phasen schwankend sein, mal stärker und mal schwächer, steht in Vers 42. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Es setzt sich teilweise durch, wird immer wieder gebremst werden, wird dann immer wieder neue Macht gewinnen. Und noch etwas ist interessant, die Koalition in diesem Reich bilden dennoch keine innere organische Einheit. Das steht in Vers 43. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, das bedeutet, sie werden sich zwar, zum Beispiel durch Heiraten, miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Das heißt, Eisen und Ton kann man nie wirklich total zu einer neuen Einheit verschmelzen. Es besteht Verbindung innerhalb dieser Staatengemeinschaft. Aber es gibt keine wirkliche innere Einheit. Das ist das Folgereich des Römischen Reiches. Schauen Sie mal, was für ein Bild für die Nachfolgestaaten des Römischen Weltreichs. Wir haben eine gemeinsame Kultur, wir haben eine gemeinsame Rechtstradition und trotzdem eine solche Vielfalt von Nationalitäten und Prägungen. Sie koalieren miteinander, dann fallen sie wieder auseinander. Ein Ausleger hat geschrieben, bis heute beherrscht diese politisch auf Rom zurückgehende europäisch-nordatlantische Staatenwelt die Geschichte und die Zivilisation der Erde. So, und jetzt können wir eine erste Zwischenbilanz ziehen. Vier Weltreiche hat Daniel gesehen, wobei das vierte dann in eine fünfte Phase gewissermaßen übergeht. Daniel sieht das im Jahr 603 vor Christus. Müssen wir uns klar machen, im Jahr 603 vor Christus. Und dann ziehen wie in einem großen Panorama diese vier Weltreiche vor seinem staunenden Auge vorüber. Da ist das babylonische Weltreich, der goldene Kopf, bis 539 vor Christus. Und dann kommt die silberne Brust mit den Armen, das ist das medopersische Reich, das beginnt mit Kyros, 539 vor Christus. Das erlebt Daniel auch noch zu seinen Lebzeiten mit. Und dann kommt das Dritte Reich, Griechenland, das Reich Alexanders des Großen im 4. Jahrhundert. Und dann kommt Rom. Rom mit seinen verschiedenen großen Phasen in der Geschichte und schließlich mit seiner besonderen Machtausdehnung auch im östlichen Mittelmeerraum im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus und danach. Und man kann sagen, wir Europäer, wir befinden uns in dieser römischen Tradition. Bei der Gründung zum Beispiel damals der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die Älteren werden sich noch daran erinnern, da spielten die römischen Verträge eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn wir nun in einigen Wochen zu Kapitel 7 des Danielbuches kommen, dann werden wir noch mehr Einzelheiten über diese vier Epochen kennenlernen. Man kann sagen, was Gott dem Nebukadnezar in seinem Traum gezeigt hat, das war gewissermaßen so der erste Durchgang. Und dem Daniel selbst wird Gott dann eine noch viel ausführlichere Offenbarung zu diesen vier Weltreichen geben, wird bestätigen und vertiefen, was wir heute gesagt haben. Aber das wollen wir schon mal festhalten. Die Prophetie zeigt, so allmächtig und so souverän steht der lebendige Gott über der Geschichte. Um 600 vor Christus kann Daniel diesen Traum, den Gott dem Nebukadnezar gezeigt hat, kann er diesen Traum von Gott wieder gewissermaßen empfangen, er wird ihm offenbart und kann er ihn so deuten und verstehen mit Gottes Hilfe und Eingebung, dass er dieses universalgeschichtliche Panorama dann vor den staunenden Augen und Ohren des Nebukadnezars zu entfalten vermag. Und wir erinnern uns noch an Kapitel 1, wo in Vers 20 gesagt wurde, über Gott, ihm gehören Weisheit und Stärke, er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Das ist der lebendige Gott. Und jetzt kommt der Text zu seinem Höhepunkt, auf den alles zuläuft. Und ich habe in der Vorbereitung lange überlegt, aber mich jetzt doch dazu entschlossen, dass wir diesen Höhepunkt am nächsten Sonntag dann richtig in Ausführlichkeit uns anschauen. Es wäre nicht gut, wenn wir jetzt da gewissermaßen noch hindurch eilen müssten. Das sind die vier Weltreiche. Ich will Ihnen nur noch sagen, damit Sie fröhlich und getrost nach Hause gehen können. Was kommt dann? Das werden wir nächstes Mal ausführlicher sehen. Aber was dann kommt, ist dieser mächtige Stein. Wir werden nächsten Sonntag sehen, was dieser Stein bewirkt. Wir werden sehen, wann dieser Stein denn die Weltreiche zerschlagen wird. Wir werden sehen, wie dieser Stein kommen wird. Aber eines muss ich Ihnen heute noch sagen, wer dieser Stein ist. Und dieser Stein ist Jesus Christus. Ich kann Ihnen das am nächsten Sonntag ausführlich an biblischen Zusammenhängen beweisen, dass mit dem Stein der Messias gemeint ist. Und das ist die Botschaft, die Gott schon dem Daniel gibt. Der Messias wird kommen, Gottes Retter wird kommen und er wird in seiner Machtvollkommenheit die Macht all dieser Reiche zertrümmern und sein eigenes Reich aufbauen. Wie das geschieht, das werden wir nächsten Sonntag sehen. Aber liebe Gemeinde, lassen Sie uns festhalten, das ist die Zukunft, die uns erwartet. Sofern wir zu dem Herrn Jesus Christus gehören, er wird das letzte Wort sprechen. Er wird das Gericht, die Tenne, die Spreu, er wird das über die Völker und über alle Macht und alle Mächtigen und alle Menschen bringen. Er wird das tun. Er wird das Böse in die Schranken weisen. Man könnte in einem Bild sagen, schon jetzt rollt der Stein des Gerichts Gottes durch die Geschichte. Schon jetzt muss jede menschliche Macht früher oder später vor diesem Stein scheitern. Schon jetzt rollt der Stein des Gerichtes Gottes durch die Geschichte, um alle Sünde zur Rechenschaft zu ziehen. Aber es gibt einen sicheren Ort, an dem dieser Stein zum Stillstand kommt. Und dieser sichere Ort ist das Kreuz von Golgatha, wo der Stein ist, nämlich Jesus Christus, die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen hat. Und wer zu diesem Kreuz von Golgatha, wer zu dem Herrn und Erlöser Jesus Christus selbst flüchtet, den kann kein Gericht mehr treffen und vernichten. Aber nehmen Sie das mit für heute und kommen Sie am nächsten Sonntag wieder, wenn wir dann genauer hingucken, wie wird das mit dem Stein sein? Alle Herren dieser Welt, die müssen einmal gehen, aber unser Herr, der kommt. Nebukadnezar musste gehen. Kyros, der Perser, musste gehen. Alexander der Große musste schon in jungen Jahren gehen. Kaiser Augustus, Nero, all die römischen Weltherrscher, sie mussten gehen. Und das gilt natürlich erst recht für die kleineren historischen Figuren, die danach gekommen sind. Wie viele von ihnen hatten versucht, die Welt zu befrieden? Wie viele von ihnen hatten versucht, sich ein Denkmal für die Ewigkeit zu setzen? Und doch ist die Geschichte über sie alle hinweggegangen. Und Daniel macht deutlich, und der lebendige Gott durch Daniel, das letzte Wort wird dieser Stein sprechen, wird der Messias Jesus Christus sprechen. Oder wie es die Älteren gesungen haben, es wird nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt. Wie das kommt, sehen wir am Sonntag. Auf alle Fälle leistet Daniel uns allen. Und ich wünschte mir so, dass Sie das mit nach Hause nehmen. Diesen großen, gewaltigen Dienst, dass er unseren Blick weit nach vorne richtet. Dass er sagt, der lebendige Gott hat die Zukunft in der Hand. Und die Frage an uns ist, lassen wir uns davon bewegen? Wir werden sehen, wie Nebukadnezar bis ins Mark getroffen war. Wie er, der babylonische Weltmonarch, sich zu Füßen dieses jungen jüdischen Mannes warf. Weil er merkte, hier redet nicht einfach ein examinierter Student von den Juden, sondern hier redet einer, der größer ist als ich. Nehmen wir das mit, was immer sonst noch kommt, am Ende kommt er. Das gilt für die große Geschichte der Welt, das gilt aber auch für Ihre und für meine persönliche Geschichte, sofern wir ihm gehören. Und noch einmal die Frage, lassen wir uns davon bewegen. Wie schnell kann es passieren, dass wir uns einsperren lassen in den kleinen und den großen Mühen unseres Alltags? Wie leicht lassen wir uns als Christen, auch als Gemeinde Jesu Christi, den Blick fesseln von ganz anderen Dingen? Und dann sehen wir vielleicht vornehmlich zurück in frühere Zeiten, wo alles vermeintlich viel besser gewesen war. Oder wir sehen nur auf uns und unsere kleinkarierten Fragen und Gedanken. Klar, wir müssen in dieser Welt klarkommen. Wir müssen in unserem praktischen Alltag klarkommen. Auch morgen wieder am Arbeitsplatz. Und auch dabei will der Herr Jesus Christus uns helfen. Aber die Frage ist, liebe Geschwister, wovon lassen wir uns prägen? Was bestimmt unsere Gedanken und Ziele? Worum drehen wir uns in unseren Gebeten? Worauf leben wir zu? Wovon ist unser Herz voll? Was treibt uns wirklich an? Und was ist uns wirklich wichtig? Der lebendige Gott, er will uns heute durch Daniel ganz neu auf seine großen Ziele ausrichten. Er will uns ausrichten auf sich selbst, den mächtigen Herrn. Und er ruft uns das heute zu in diesem Predigttext. Er sagt, sieh meine Macht und wisse, dass ich alle Zukunft bestimme und fest in meinen Händen halte. Und vertraue doch diesem Stein, diesem Eckstein, diesem Messias. Er allein ist deine Rettung. Und er allein bringt diese Welt zu meinem Ziel. Lasst uns diesen Herrn loben, der unser aller Zukunft in seinen Händen hält. Amen.